Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Das Thema, über das wir heute informieren wollen, ist das herausragende Thema dieser Zeit, der Klimawandel. Klima schützen und gleichzeitig Geld verdienen. Geht das? Fragen wir uns und betrachten dabei, ob die Mobilitätswende als Vorbild für den klimagerechten Umbau Deutschlands dienen kann. Es ist Freitag, der 23. Juli 2021.
Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners, der Bayern LB, einem wichtigen Investitionsfinanzierer der deutschen Wirtschaft. Unternehmen brauchen einen zuverlässigen und branchenerfahrenen Finanzierungspartner. Die agilen Sektorenteams der Bayern LB kennen die Herausforderungen ihrer Kunden, speziell aus Sektoren wie Mobilität, Energie, Technologie oder Maschinenbau. Sie beraten Unternehmen mit tiefer Sektorexpertise, entwickeln tragfähige Finanzierungskonzepte und begleiten nachhaltige Zukunftsinvestitionen. Mehr auf bayernlb.de/fortschritt.
Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat das Thema Klimawandel noch einmal sehr dringlich vor Augen geführt. Auch wenn man darüber streiten kann, ob nun der Starkregen etwa in Ahrweiler tatsächlich mit dem Klimawandel zusammenhängt oder doch eher ein Ereignis ist, wie es punktuell schon immer mal vorkam, so ist doch klar, dass die Häufigkeit, mit der Wetterextreme uns heimsuchen, mit dem Klimawandel zunimmt. Die Politik muss darauf reagieren und sie tut es auch. Die Europäische Union hat ihr Programm Fit for 55 vorgelegt, ein Gesetzespaket, das dafür sorgen soll, dass in der EU bis 2030, also in 9 Jahren, 55% weniger Treibhausgase ausgestoßen werden sollen. Der Vollständigkeit halber, als Basis dient das Jahr 1990, das macht es etwas leichter. In Deutschland ist die Wahrnehmung ähnlich. Egal ob Annalena Baerbock von den Grünen, Armin Laschet von der CDU oder der Sozialdemokrat Olaf Scholz, alle wollen den Ausstoß von Kohlendioxid drastisch reduzieren. Und zwar ohne die Industrie zu schwächen. Sie wollen sogar ein Geschäft daraus machen. Da dient die Mobilitätswende mit dem rasanten Umstieg auf E-Autos und Plug-in-Hybride als Vorbild. So war im ersten Halbjahr jedes 5. verkaufte Auto in Deutschland ein E-Auto oder ein Plug-in-Hybrid. Gleichzeitig schreiben die Autohersteller von BMW über Mercedes bis VW Rekordgewinne. Klingt super, nach der Beste aller Welten und wie der Wunschtraum deutscher und europäischer Politik für ihre gesamte Klimapolitik. Also, die Frage lautet, kann man das Klima schützen und gleichzeitig Geld verdienen? Ob die Autoindustrie als Vorbild taugt oder ob die Industrie nicht vom Tempo des Umbaus überfordert wird, darauf wollen wir heute Antworten geben. Wir, das ist heute vor allem Michael Freitag, leitender Redakteur des Manager-Magazins und immer gut informiert. Vor allem, wenn es um die Autoindustrie in Deutschland geht. Guten Morgen, Michael.
Moin, Martin. Hallo.
Mein Name ist Martin Noe. Ich bin einer der beiden Chefredakteure des Manager-Magazins. Michael, du hast neulich eine Titelgeschichte verfasst, die mit »Die Staatskarossen« überschrieben war. Haben wir die Autoindustrie jetzt sozialisiert und keiner hat es gemerkt?
Naja, Daimler wird jetzt nicht Wartburg. Ganz so ist es nicht. Das Unternehmen gehört weiter den Aktionären, genauso Volkswagen und BMW. Da ist jetzt nicht der Staat plötzlich Haupteigentümer. Und Daimler-Chef Ola Källenius muss jetzt auch nicht Bundeskanzlerin Angela Merkel fragen, bevor er die nächste Sparrunde einleitet. Aber die Politik, und das waren stärker die chinesische Regierung und auch die EU-Kommission, haben da schon Regeln gesetzt. Neue Regeln, härtere Regeln in Sachen CO2-Emissionen, an die sich die Autohersteller dann halten mussten. Die EU zum Beispiel hat im ersten Schritt härtere CO2-Regeln, CO2-Ziele für 2015 gesetzt, dann für 2020. Beide Male hieß es von der Autoindustrie, oh, das können wir nicht schaffen. Am Ende haben sie es aber geschafft. Jetzt kommen nochmal härtere Regeln für 2030 und für 2035, wenn sich die Kommission durchsetzt, sogar das Aus für Verbrennermotoren. So, ich habe es eben schon gesagt, da haben jeweils alle gestöhnt. Am Ende haben sie aber so viel gemacht, dass sie es für 2015 geschafft haben, für 2020. Zwar zum Teil mit Hängen und Würgen, aber auch geschafft. Und jetzt kommt noch zusätzlich vom Staat sehr viel Geld, um die nächsten Ziele zu schaffen. Absatzprämien für Elektroautos, Zellwerke, Batteriezellwerke werden gefördert, Forschungsprojekte, Ladeinfrastruktur. Da fließen Milliarden.
Wie teuer haben wir denn dafür bezahlt? Kann man das rechnen?
Ja, ist sehr schwierig. Also wenn man schaut, wenn der Elektroabsatz, also der Absatz von Elektroautos in diesem Jahr so ungefähr so weitergeht wie bislang, dann wird wahrscheinlich die Bundesregierung 2,5 Milliarden Euro in etwa an Subventionen dazuschießen. Geschenkt, damit die Kunden mehr Elektroautos kaufen. Und die machen das ja auch. Also das, zumindest wirkt das. Die Autohersteller verkaufen die Autos stärker als gedacht. Dazu kommen zum Beispiel 500 Millionen Euro, die schon in private Ladestationen geflossen sind. 2,5 Milliarden Euro, die gerade in neue Ladeinfrastrukturprojekte im öffentlichen Raum geflossen sind. Die Bundesregierung gibt Top-Immobilien an Autobahnen frei, damit dort Ladeparks entstehen können. Wenn ich als großer Autohersteller jetzt ein Batteriezellenwerk bauen will und mich ein bisschen um EU und regionale Förderung bemühe, kann ich leicht in die Richtung einer Milliarde Euro Förderung kommen. Also sprich, da fließt eine Menge Geld.
Könnte man das auch billiger haben oder geht es einfach nicht billiger?
Naja, alle Regierungen wollen, oder fast alle Regierungen, in denen Autoindustrie stark ist, in den Ländern, in denen Autoindustrie stark ist, machen es ähnlich. Joe Biden, US-Präsident, will auch den Wandel hin zur Elektromobilität und hat versprochen, für die nächsten 10 Jahre ungefähr über 100 Milliarden Dollar da reinzupumpen. Das hat er noch nicht durchgesetzt, muss er noch bei den Republikanern durchbringen. Aber da passiert es ähnlich, sprich, da will niemand zurückstecken und die Arbeitsplätze gefährden. Aber andererseits, wenn ich mir anschaue, du hast es eben in der Einleitung erwähnt, was Daimler oder Volkswagen im Moment verdienen, das ist schon gewaltig. Daimler hat am Mittwoch Zahlen bekannt gegeben, 7,5 Milliarden Euro operativer Gewinn bei Mercedes im ersten Halbjahr. Das sind mehr als 13% operative Rendite. Ich glaube, das hat es noch nicht gegeben. So. Woran liegt das? A, an der Förderung der Elektromobilität. B, an Sparprogrammen, die man neu gestartet hat, auch wegen Corona. C, an einer enormen Preisdisziplin, die es früher nicht gegeben hat. Da helfen ein paar Umstände, die ja, vielleicht so nicht wiederkehren. Aber der Trend ist klar, der Gewinn steigt enorm. Wir haben zum Beispiel bei Volkswagen jetzt gerade berichtet, dass Konzernchef Diess trotz Softwareinvestitionen, trotz Elektroinvestitionen, und das sind Milliardenbeträge, trotz dieser Investitionen wollen die nach 2025 auch zweistellig verdienen. Volkswagen, das war früher, da waren 6-7% im Konzern schon sehr viel. Galt ja als halb sozialistisch. Die Investoren oder die Analysten würden jubeln, wenn solche Zahlen, wenn 8 oder 9% da heute stünden als Rendite. Und jetzt wollen die in den zweistelligen Bereich. Warum? Mit Softwareverkäufen, aber auch, weil die Elektromobilität deutlich schneller profitabel wird als gedacht.
Also will sagen, von 100 Euro Umsatz sollen mehr als 10 Euro bei VW bleiben auch dann.
Genau so.
Ja, das hatten wir bisher wirklich noch nie. Der Staat ist ja nicht dafür da, die Autoindustrie so zu pampern, dass richtig viel Geld verdient wird, sondern der Staat ist ja nur dazu da, sozusagen zu stützen, ne? Die Industriepolitik zu betreiben. Wo könnten wir also, ja, sozusagen da ein bisschen was sparen? Muss ja irgendwo herkommen auch von uns, von den Steuerzahlern.
Ja, schau nur auf Batteriezellenwerke. Da hat die Industrie zu lange gezögert, selbst einzusteigen. Da wird es noch Engpässe geben in den nächsten Jahren. Das wird auch den Wandel hin zur Elektromobilität noch bremsen. Aber wir schauen mal auf Northvolt. Das ist jetzt kein deutscher Konzern, sondern ein schwedisches Start-up. Die wollen Batteriezellenwerke bauen. Wir haben es auch gerade berichtet. Die wollen an die Börse dann auch nächstes Jahr. Und die bekommen so viel Kapital, die brauchen eigentlich keine Förderung. Ist immer schön, die zu bekommen. Aber der Northvolt-Chef Peter Karlsson hat vor ein paar Wochen gesagt, naja, Kapital aufzunehmen ist eigentlich nicht das Problem. Er hat gerade eine Kapitalerhöhung gemacht und das Doppelte bekommen von dem, was er eigentlich wollte, 2,5 Milliarden Dollar ungefähr. Der sagt ihm, das ist jetzt kein Problem. Viel schwieriger ist, die Experten zu bekommen, die ich zum Ausbau meiner Werke benötige. Davon gibt es zu wenige. Aber was ich eigentlich sagen will, und das gilt für Volkswagen und Daimler und für die anderen auch, das Geld bekomme ich. Die Investoren sind hungrig darauf, in Elektromobilität zu investieren und in alles, was damit zusammenhängt. Auch in Werke für Batteriezellen, auch in Ladesäulen an Autobahnen und an Fernstraßen. Das Geld gibt's auf dem Markt. Das muss nicht vom Staat kommen.
Gleichzeitig regt der Umstand ja eigentlich keinen auf. Ich habe mich mal ein bisschen in Berlin umgehört und tatsächlich will keiner daran rühren, also an der Förderung. Auch die Opposition, zumindest in weiten Teilen nicht. Und das, obwohl also vor allem natürlich die Aktionäre auch profitieren. Und das sind, wissen wir ja, bei VW zum nicht geringen Maße die Porsches und Piaggs, also sehr reiche Leute. Bei BMW ist die Quandt-Familie, die jetzt auch sozusagen nicht an der Armutsgrenze leben. Trotzdem, es interessiert letztlich keinen, haben wir gemerkt. Vielmehr, und ich glaube, das ist der eigentliche Grund, gilt der Umbau der Autoindustrie als Vorbild für den kommenden Umbau der energieintensiven Industrien. Also etwa in Deutschland die Chemieindustrie, die ja eine große Bedeutung hat. Was sagen denn deine Quellen bei den Autokonzernen und den Gewerkschaften ja, zu dem Umstand der Förderung? Und finden die das okay?
Ja, die finden das eigentlich alle super. Das ist ja so ein bisschen wie, wenn ich mir ein neues Haus bauen würde und überlege, mache ich es mit Wärmepumpe oder nehme ich eine Ölheizung, dann sage ich vielleicht, ach, Wärmepumpe ist effizienter, ist eine gute Sache. Ich entscheide mich dafür. Und dann kommt plötzlich das Angebot vom Staat, das auch noch zu fördern. Dann verzichte ich ja nicht auf die Förderung. Also sprich, da wird niemand freiwillig verzichten. Und für die Politik ist da natürlich auch wichtig, dass es in der Autoindustrie durchaus Bereiche gibt, die leiden werden, wo also Zehntausende Arbeitsplätze wegfallen. Das ist vor allen Dingen bei Zulieferern, die auf Verbrennertechnologie spezialisiert sind. Und mit dem Argument kommen natürlich insbesondere die Gewerkschaften. Und da hilft es natürlich, wenn ich die Transformation in anderen Bereichen beschleunige, dass da neue Arbeitsplätze entstehen, dass da die Arbeiter neue Jobs finden. Das hilft natürlich. Und gegen die Gewerkschaften, gerade im Wahlkampf, streicht natürlich auch niemand schnell die Förderung.
Michael, lässt sich denn aus der Mobilitätswende etwas für den Umbau der Stahl- und Chemieindustrie lernen, aus deiner Sicht?
Ja, ganz klar. Das kann noch so vernünftig sein, die Transformation schnell anzugehen, wenn ich nicht vom Staat hart fordere, wenn ich nicht die Regulierung anziehe, dann passiert zu wenig. Ganz klar.
Ja, und dann natürlich auch entsprechende Mittel offenbar geben, ne? Dass es funktioniert.
Ja, das erleichtert zumindest das Umdenken. Aber nochmal, wenn ich zum Beispiel an Herbert Diess denke, Volkswagen-Chef und eigentlich derjenige, der momentan am stärksten steht für den radikalen Wandel von der Verbrennerwelt zur Elektrowelt. Der war ja bis 2015 bei BMW, erst Einkaufsvorstand, dann Entwicklungsvorstand und da hat er eher gebremst, den Wandel in Richtung Elektro. Warum hat er sich plötzlich gedreht? Warum hat er bei Volkswagen dann anders gesteuert? Weil ihm klar geworden ist und weil seinen Leuten klar geworden ist, dass es anders nicht geht, weil der Staat die Regulierung über die Regulierung durchsetzen wird, dass die CO2-Ziele immer weiter nach unten gehen und weil das nur mit Elektromobilität zu schaffen ist. Also radikaler Schwenk. Und genauso muss es wahrscheinlich in anderen Industrien auch gehen. Sonst kommt das Umdenken nicht.
Nochmal zum heutigen Werbepartner. Die Bayern LB begleitet Unternehmen und institutionelle Investoren mit tiefer Sektorexpertise, mit erprobtem Strukturierungs- und langjährigem Kapitalmarkt-Know-how. Ihr Versprechen? Wir finanzieren Fortschritt. Denn gemeinsam mit ihren Kunden bringt die Bayern LB den Fortschritt in der deutschen Wirtschaft voran. Dabei ist die Bayern LB fokussierter Investitionsfinanzierer und verlässlicher Innovationspartner. Kurz gesagt, eine fokussierte Spezialbank. Jetzt mehr auf bayernlb.de/Fortschritt.
Bei der Autoindustrie gibt es ja einen großen Vorteil, weil ich ja jetzt, wenn ich ein Auto kaufe, ein neues Produkt sehe. Ja, okay, ich kann jetzt ein Elektroauto kaufen, hat Vorteile, hat natürlich auch Nachteile, etwa bei der Frage, wie weit kann ich damit fahren, ohne zu tanken. Aber insgesamt ist eine neue Sache. Während wenn man jetzt bei der Chemie- und Stahlindustrie sozusagen auf eine CO2-freie oder CO2-reduzierte Produktion umstellt, bleibt das Produkt ja ähnlich. Wie kann ich denn da Anreize setzen?
Naja, das stimmt schon. Ich weiß nicht, ob der Tesla so gut ankäme, wenn es nur darum ginge, dass der jetzt mit grünem Stahl gebaut ist. Wahrscheinlich hast du recht. Vielleicht kann ich da Anreize setzen, dass ich, also wenn es ums Image geht, Ökosiegel oder Ähnliches, das ist wahrscheinlich naiv. Aber auch da kann ich natürlich Regeln setzen. So und so viel Emissionen ist nur erlaubt in Zulieferprodukten, dass die Konzerne, die Stahl verbauen, gezwungen sind, mehr grünen Stahl abzunehmen und dann eben auch den höheren Preis zu bezahlen oder über CO2-Zertifikate nachzusteuern. Das so ähnlich muss es wahrscheinlich funktionieren.
Die Frage ist ja, wo kommt die Energie her für den Umbau? Klar ist, dass wenn wir kein Mineralöl mehr verbrauchen, dann werden wir mehr Strom brauchen und dann Strom natürlich sinnvollerweise sollten wir aus alternativen oder nachhaltigen Quellen uns sichern. In dem Zusammenhang wird ja oft gesagt, wir sollten die Wasserstoffwirtschaft hier überhaupt erstmal installieren, also sehr viel stärker auf den Wasserstoff setzen. Wie sieht denn das aus? Zum einen aus deiner Sicht, was das Auto betrifft, zum anderen ja ein bisschen breiter gedacht für die Industrie.
Naja, beim Auto ist es so, dass es über Jahrzehnte schon versucht wird, Brennstoffzellenautos zu bauen, und zwar so zu bauen, dass sie zu akzeptablen Preisen in den Markt kommen, so dass sie wettbewerbsfähig sind. Das ist bislang nicht gelungen. Und das liegt daran, dass die Technik kompliziert ist fürs Auto und auch für den LKW. Aber genauso, das ist genau wie du sagst, Wasserstoff ist teuer. Da ist der Wirkungsgrad ist nicht so hoch wie bei normalem Strom. Elektroautos, auch Elektro-Lkw wahrscheinlich, sind am Ende wettbewerbsfähiger als einfach als Brennstoffzellen-Lkw. Das ist natürlich, also Förderung übrigens, gibt es da immer noch eine Menge. Also auch in Fit for 55, in dem EU-Programm gibt es den Vorschlag nur, noch nicht die Regel, an Autobahnen alle 50 Kilometer einen Ladepark für Elektrofahrzeuge einzurichten, aber auch alle 150 Kilometer für Brennstoffzellenfahrzeuge. Also das ist auch politisch nicht von der Karte. Was andere Industrien angeht, ist die Sache natürlich ein bisschen anders. Wenn ich grünen Stahl zum Beispiel oder umweltfreundlichen Stahl produzieren will, wenn ich da die CO2-Emissionen senken will und bei der Stahlproduktion sind das ja enorme Emissionen, dann kann ich mir diesen teuren Wasserstoffstrom wahrscheinlich eher leisten. Also alle Gutachten, die ich kenne, gehen, oder die meisten, so viele kenne ich nun auch nicht, ich bin da kein ganz großer Experte, aber die Gutachten, die ich kenne, gehen davon aus, dass eben dieser Wasserstoffstrom und die Produktion von grünem Wasserstoff so teuer ist, dass man das besser eben genau auf diese Industrien beschränkt, die ja, bei denen es wirklich den größten Effekt hat, zum Beispiel Stahlproduktion.
Man kann sich natürlich auch umgekehrt fragen. In Bayern zum Beispiel fragt man sich das mit Herrn Söder. brauchen wir denn überhaupt so energieintensive Industrien wie die Stahlindustrie, die ja auch selbst in guten Jahren fast kaum Geld verdient, ja, oder mal in wenigen guten Jahren ordentlich verdient, aber oft eben nichts verdient bzw. Verluste macht? Oder brauchen wir so energieintensive Produktion wie zum Beispiel Ammoniak, was ja zum einen im Pflanzendünger gebraucht wird, aber zum anderen auch ein Stoff wiederum ist, der viel in der Chemieindustrie weiterverarbeitet wird, also eine zentrale Sache, sehr energieintensiv. Bei der BASF in Ludwigshafen sagt man, also wenn der Strompreis weit ansteigt, hat das gar keinen Sinn mehr, das in Deutschland zu produzieren. Dann machen wir das woanders. Wie siehst du das? Soll man darauf dann in Deutschland verzichten?
Naja, muss das der Staat entscheiden? Können das nicht Unternehmen entscheiden, die das einkaufen, entweder von einem deutschen Stahlhersteller oder von einem Stahlhersteller, der vielleicht in Skandinavien sitzt und billiger mit grünem Strom arbeiten kann? Weiß ich nicht. Nur dieses Argument, das geht nicht, das ist zu teuer. Das funktioniert in Deutschland nicht mehr. Das habe ich wirklich oft gehört. Jetzt gerade in der Autoindustrie. Und am Ende geht's doch. Warum soll das in anderen Industrien nicht auch gehen? Das ist vielleicht naiv, aber am Ende muss ich halt Regeln setzen und die Industrie wird vieles lösen.
Die EU will ja vermeiden, dass sagen wir Importe, sagen wir CO2-belastete Importe, nenne ich sie mal, nach Europa kommen und dadurch sagen wir, heimischen Stahl oder die heimische Chemieindustrie, die zu höheren Kosten arbeitet, dann verdrängt. Also diese CO2-Steuer ist ein schönes Ziel. Man muss allerdings skeptisch sein, ob man die tatsächlich durchsetzen kann im Außenverhältnis, also gegenüber China, gegenüber USA und wem auch immer.
Ja, das ist politisch schwer zu beurteilen. Das erste Hindernis ist ja wahrscheinlich schon, das innerhalb der EU durchzusetzen, weil es da auch Länder geben wird, die ungern eine hohe CO2-Besteuerung haben werden, gerade Länder wie Polen. Sind da nicht die großen Befürworter, soweit ich das weiß. Nur am Ende ist es vernünftig und am Ende werde ich das auch, denke ich, durchsetzen können. Wenn ich die CO2-Steuer einfach erhebe, dann wird eben der nicht grün importierte Stahl aus anderen Ländern, aus Indien oder aus China, deutlich teurer.
Ich versuche mal zusammenzufassen, was wir bisher hatten. So schmerzfrei, wie es sich bei der Autoindustrie gerade anfühlt, wird es mit dem Umbau des restlichen energieintensiven Industrie wohl nicht gehen, mein Eindruck. Vielmehr wird der Staat noch viel höhere Summen an Subventionen zahlen müssen. Es wird mehr Opfer geben. Auch, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, viele Mittelständler, die ihre Produktion nicht umstellen können. Das sieht man ja bei den Autozulieferern teilweise schon, die eben da ein Problem haben. Und ich denke, das wird auch im Maschinenbau teilweise der Fall sein. Aber gibt es denn, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, Dinge, die man von der Mobilitätswende lernen kann?
Naja, also die Opfer wird es natürlich geben. Aber eins habe ich gestern gelesen in einem Interview, Stefan Scheible, Chef von Roland Berger, der sagt, es gibt kein Zurück mehr. Am Ende wird der gewinnen, der sich am schnellsten auf die neue Welt einstellt. Und ich glaube, das ist es. Das muss man einfach berücksichtigen. Ich kann immer warnen und ich kann immer glauben, das wird zu teuer. Aber die Unternehmen werden weiter dazu neigen. Aber dann müssen die Regulierungen setzen, dann wird es funktionieren, weil das Zurück gibt es eben nicht. Und es werden viele nicht bereit sein, ohne Regulierung die nötigen Investitionen zu tätigen. Bei der Autoindustrie scheint es zu funktionieren. Da ist es vielleicht einfacher, aber die anderen Industrien sollten zumindest sehr genau schauen, was da gerade passiert.
Das wäre dann die schöpferische Zerstörung, von der Karl Marx und Arthur Schopenhauer gesprochen haben. Allerdings mit, wie wir wissen, mit sehr unterschiedlichen Positionen. Der einen fand es gut, der andere eher nicht so. Unentschieden ist noch, ob mehr geschaffen als zerstört wird, würde ich sagen, im augenblicklichen Zustand. Du bist ja auch Wirtschaftsteilnehmer, Michael. Hast du dir schon etwas in die Richtung gekauft, neues Auto oder was auch immer? Dein Klimabeitrag bitte?
Meine Frau und ich fahren Ford Focus, Verbrenner, der ist noch nicht zerstört. Also da geht die Disruption noch an uns vorbei. Wir haben also noch kein Elektroauto, ich gebe es zu. Aber wenigstens ein bisschen Wandel ist da. Ich fahre viel mehr Bahn als innerdeutsch, als dass ich fliege. Und heute noch bin ich Moja gefahren. Moja ist, das sind die elektrischen Kleinbusse von VW, so eine Art öffentlicher Personennahverkehr auf die angenehme Art und dann auch noch elektrisch. Es ist ein Einstieg, ich gebe es zu, mehr nicht. Aber wie ist es denn eigentlich bei dir? Du fährst doch auch einen Verbrenner.
Ja, das stimmt. Meine persönliche CO2-Bilanz sieht natürlich durch Corona, das muss ich erstmal sagen, viel besser aus, als sie noch vor 2 Jahren aussah. Die Fliegerei will ich jetzt auch meist lassen, zumindest innerdeutsch. Und ja, wir werden um den Jahreswechsel herum wahrscheinlich ein E-Auto oder einen Hybriden kaufen. Ich muss mich da nur noch familienintern durchsetzen.
Oh, ich staune. Dann muss ich ja nachziehen.
Okay, Michael, vielen Dank für dein Engagement und vor allem für deine Beurteilung.
Ja, ich danke auch. Hat Spaß gemacht.
Ja, das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr über die Hintergründe in der Autoindustrie und zum klimagerechten Umbau der Wirtschaft lesen möchten, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch natürlich ein Abo des Manager Magazins. Sie finden sämtliche Angebote auf unserer Website. Michael Freitag und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen ein schönes sommerliches Wochenende und dass Sie genau das unternehmen können, was Sie sich wünschen.
Nochmal zum Werbepartner der Bayern LB. Wer auch in Zukunft als Innovationstreiber einen verlässlichen Finanzierungspartner an seiner Seite haben möchte, informiert sich jetzt auf bayernlb.de/fortschritt oder unter dem Hashtag Fortschrittsfinanzierer.